HR Info. Das war das Thema am Morgen.
Deutschland am Beginn einer Epidemie. Corona breitet sich aus.
Gestern hat sich der verantwortliche Bundesminister zum Coronavirus geäußert. Und was er gesagt hat, das erfahren wir jetzt nochmal von unserer Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass Deutschland am Beginn einer Corona-Epidemie steht.
Wir haben eine neue Qualität, weil wir bis jetzt bei den Infizierten in Deutschland immer eine direkte Verbindung zu China herstellen konnten. Und das ist jetzt in Nordrhein-Westfalen erstmalig nicht der Fall.
Die bisherige Strategie war, Infizierte und alle Kontaktpersonen isolieren und damit weitere Ansteckung verhindern. Der Fall eines infizierten Ehepaares aus Nordrhein-Westfalen zeigt, dass dies in Zukunft vielleicht nicht mehr in allen Fällen gelingen kann. Das Paar wird zurzeit in der Düsseldorfer Uniklinik behandelt. Zuvor hatten beide aber noch Kontakt mit zahlreichen Menschen. Sie haben Karneval gefeiert, wohnen an der Grenze zu den Niederlanden und waren auch dort unterwegs. Die Frau arbeitet in einer Kita. Jeden Kontakt der letzten Wochen nachzuvollziehen, eine Herausforderung.
Die Behörden vor Ort bemühen sich darum. Man muss ehrlicherweise sagen, das ist ein großes Stück Arbeit, das nicht unbedingt gelingen muss.
Die bisherige Strategie habe aber gut funktioniert, meint Spahn. Dadurch habe man Zeit gewonnen, um sich besser vorzubereiten und
vor allem auch Zeit, dass nicht parallel zur Grippewelle, die wir auch gerade haben, wir nicht das Gesundheitssystem, die Krankenhäuser, die Arztpraxen zusätzlich zu stark belasten.
Gestern hat Jens Spahn in einer Telefonschalte seine Ministerkollegen in den Ländern gebeten, die Pandemiepläne ihrer Bundesländer zu aktualisieren und sich darauf vorzubereiten, dass diese möglicherweise aktiviert werden müssen. Spahn glaubt, dass die Länder gut vorbereitet sind, sagt aber auch:
Ich habe nur manchmal den Eindruck, und das sage ich jetzt auch mal für die Zukunft, wir sollten solche Planungen vielleicht öfter mal üben, damit wir sie dann auch in den konkreten Situationen gelernt umsetzen können. Und mein Eindruck ist, das geschieht unterschiedlich häufig.
Die Bundesregierung will einen Krisenstab einrichten. Die Details wollen Bundesinnenminister Horst Seehofer und der Gesundheitsminister heute bekannt geben. Die Ministerien seien in den vergangenen Wochen ohnehin in engem Austausch gewesen. Nun solle diese Zusammenarbeit institutionalisiert werden.
Der zuständige hessische Sozialminister Kai Klose von den Grünen hat erklärt, er wolle schnell und angemessen auf die Infektionsfälle reagieren. Ich habe ihn gefragt, müssen Sie angesichts dieser Spahn-Feststellung und der Warnungen vieler Mediziner nicht schon reagieren, bevor es erste Infektionen in Hessen gibt?
Wir sind ja schon seit einer ganzen Weile auch gemeinsam mit dem Bund und den anderen Ländern dabei, uns vorzubereiten. Insofern ist das, was Jens Spahn jetzt gesagt hat, eine Bewertung der aktuellen Situation, die wir auch teilen. Wir beobachten auch in Europa epidemische Cluster, insbesondere in Norditalien. Insofern greifen die Pandemiepläne, die es gibt. Und wir sind schon seit einer ganzen Weile in Abstimmung auch mit den ÄrztevertreterInnen, mit den Krankenhausgesellschaften und natürlich mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst dabei, uns auf eine weitere Verbreitung des Virus vorzubereiten.
Pandemiepläne der Bundesländer, so hieß es in Berlin, aber auch in Brüssel, die müssten aktualisiert werden. Ist das denn in Hessen schon passiert?
Wir haben ja einen Pandemieplan, der aktiv ist. Der ist aufgrund der Erfahrungen mit Influenza, aber auch mit SARS im Jahr 2003 vor allem entstanden und ja immer weiter fortgeschrieben worden. Dieser Pandemieplan bildet jetzt auch erstmal den Rahmen und dafür bildet er auch einen guten Rahmen. Und natürlich passen wir die aktuelle Bewertung immer der Lageeinschätzung an, wie sie von der WHO oder auch vom Robert-Koch-Institut kommen. Ganz sicher werden wir auch aus dieser Situation im Umgang mit diesem neuartigen Coronavirus wieder einiges dazulernen, sodass dann eine Fortschreibung des Pandemieplans auch nötig ist. Aber er taugt erstmal für die jetzige Situation, so wie er ist.
Das Bundesinnenministerium, das Gesundheitsministerium in Berlin wollen einen gemeinsamen Krisenstab bilden. Wird es in Hessen Vergleichbares geben oder gibt es das schon?
Wir arbeiten schon seit einer ganzen Weile sehr intensiv, auch ressortübergreifend zusammen. Wir sind in einem kontinuierlichen Austausch mit den Gesundheitsämtern, weil das sind die entscheidenden Ämter vor Ort. Die Gesundheitsämter entscheiden, wie im Fall einer möglichen Infektion mit der Patientin oder dem Patienten umgegangen wird. Da sind Sie der entscheidende Player. Und wir sind da in einem sehr engen Austausch, schon seit mehreren Wochen. Und insofern, glaube ich, gut vorbereitet.
Es geht ja bei einer Epidemie auch um den Schutz des medizinischen Personals. Ist es da sinnvoll, vielleicht Notfallzentren einzurichten, um Patienten gezielt dort zu behandeln und gleichzeitig dem Personal den bestmöglichen Schutz bieten zu können?
Also grundsätzlich sind erstmal alle Krankenhäuser auch in Hessen auf die Behandlung von Patienten mit neuartigen Infektionskrankheiten im Grundsatz vorbereitet. Wir würden dann eine andere Lage bekommen, wenn wir eine sehr große Zahl von infizierten Personen bekommen würden. Aber davon sind wir ja nicht nur in Hessen, sondern auch bundesweit weit entfernt. Das, was wir jetzt im Moment an Zahlen sehen, lässt sich hervorragend mit dem bestehenden Gesundheitssystem und ja den bestehenden Kapazitäten machen. Sollte es eine andere Phase geben, immer im Konjunktiv gesprochen, dann haben wir aber über das Infektionsschutzgesetz, über das Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst Möglichkeiten, auch Kapazitäten zusammenzuziehen und dann einzelne Zentren zu bilden.
Abschließende Frage. Die Weltgesundheitsorganisation lobt China für den konsequenten Umgang mit der Epidemie. Es gilt als unumstritten, dass es wichtig ist, Corona frühzeitig einzudämmen. Können Sie im Augenblick Quarantänemaßnahmen, etwa wie die in Italien, für Hessen ausschließen?
Also wir sind in der Tat in der Containment, also in der Eindämmungsphase in Europa insgesamt. Das heißt, wir versuchen, potenziell infizierte Personen oder infizierte Personen dann zu isolieren. Das kann ja auch in häuslicher Quarantäne beispielsweise passieren. Und die Kontaktpersonen zu identifizieren, sollten wir in eine Phase kommen, wo das nicht mehr möglich ist, weil es zu viele sind, dann gibt es bei den örtlichen Gesundheitsämtern Möglichkeiten, weitere Stufen zu ziehen. Ich habe die häusliche Quarantäne gerade genannt, dass wir in eine Situation kommen, wo man ganze Orte zu quasi Sperrbezirken erklärt. Das sehe ich ehrlich gesagt für Hessen nicht. Und auch der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, Professor Gottschalk, hat ja auch gesagt, dass er das eigentlich in Deutschland für unmöglich hält.
Für die Bevölkerung in Hessen sprechen Gesundheitsexperten und der hessische Sozialminister Kai Klose noch davon, dass die Gefahr hier nicht besorgniserregend sei. Aber wie ist eigentlich der Stand in anderen Staaten? Unsere Korrespondenten berichten aus dem Iran, aus Südkorea und Italien.
Schon die offiziellen Zahlen im Iran sind erschreckend. 19 Menschen sind bis jetzt am Coronavirus gestorben und mindestens 35 haben sich wohl infiziert. Darunter ist auch der stellvertretende Gesundheitsminister, der für das Thema verantwortlich war. Bei einer Pressekonferenz diese Woche, da hat man ziemlich gut sehen können, dass es ihm nicht gut geht. Er hat geschwitzt und gehustet. Menschen mit Gesichtsmasken gehören in der Hauptstadt Teheran wegen der schlechten Luft durchaus immer zum Straßenbild. Aber gerade jetzt sieht man wirklich richtig viel. Die Metro und die Busse werden nachts speziell gereinigt. Sport- und Kulturveranstaltungen sind abgesagt und Schulen und Universitäten, die bleiben in einigen Regionen erstmal zu. Karin Sens, Istanbul.
Wo man in Südkorea steht und geht, das Coronavirus ist immer präsent. Überall gibt es Durchsagen zu Verhaltensweisen, Desinfektionsmittel stehen quasi überall. Die Menschen in der besonders betroffenen Region rund um die Stadt Daegu, rund 300 Kilometer südöstlich von Seoul, sind gehalten, nur wenn nötig, das Haus zu verlassen oder so schnell wie möglich aus der Region zu verschwinden, beziehungsweise einen Arzt aufzusuchen, wenn man Symptome zeigt. Von einer Quarantäne der 2,5 Millionen Einwohner zählenden Stadt hat die Regierung bisher abgesehen. Das Hauptaugenmerk gilt einer christlichen Sekte mit rund 200.000 Anhängern. Weil die Gläubigen bei ihren Gottesdiensten immer sehr eng beieinander sitzen, konnte das Virus, das eine Frau in sich trug, leicht übertragen werden. Die südkoreanische Regierung bemüht sich jetzt vor allem um zwei Dinge. Alle Mitglieder der Sekte auf das Coronavirus zu testen und zweitens eine Ausbreitung auf andere Regionen zu vermeiden. Mehr als 20 südkoreanische Patienten haben sich bisher von dem Virus erholt und konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Katrin Erdmann, ARD-Studio Ostasien.
Italien ist zweigeteilt in diesen Tagen. Im Norden, in den Regionen, in denen es bisher die meisten Corona-Fälle gibt, ist die Verunsicherung der Menschen deutlich zu spüren. Züge und andere öffentliche Verkehrsmittel sind leerer, Menschenansammlungen sieht man kaum, immer wieder hört man, wenn ich nicht muss, gehe ich nicht nach draußen. Viele vermeiden es, ältere Verwandte zu besuchen, für die die Folgen einer Infektion gefährlicher sein dürften, versuchen aber sonst, ihr Leben weiterzuleben. Soweit das geht, wenn Schulen und Universitäten geschlossen sind, Firmen Homeoffice vorschreiben und Bars gar nicht erst aufmachen. Die Vorsichtsmaßnahmen der Behörden halten die meisten für sinnvoll, auch wenn es immer wieder heißt, das Coronavirus verursache doch auch nur eine Art Grippe. In weiten Teilen Mittel- und Süditaliens verfolgen zwar viele aufmerksam die Nachrichten, das Leben geht aber da seinen gewohnten Gang weiter. Auffällig ist nur, vielerorts sind Mundschutz und Desinfektionsmittel ausverkauft. Lisa Weiß, Rom.
Timo Ulrichs ist Professor für globale Gesundheit an der Akon Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Von ihm wollte ich heute Morgen wissen, China hatte ja zu sehr drastischen Maßnahmen gegriffen, Werksschließungen, Sperrungen, selbst von Großstädten. Mal abgesehen von der Durchsetzbarkeit, wäre das in Europa auch möglich und aus medizinischer Sicht auch wünschenswert?
Naja, also eine Absperrung hat es ja in Norditalien schon gegeben. Das heißt, ganze Regionen in der Lombardei und in Venetien sind abgeriegelt worden, um eben einen Herd oder zwei Herde da entsprechend kontrollieren zu können. In Deutschland wäre sowas grundsätzlich auch denkbar, aber zurzeit haben wir ja bisher nur Einzelfälle. Das heißt also, wir versuchen, oder das Robert-Koch-Institut versucht mit den Landesgesundheitsbehörden, diese Fälle zu verfolgen und auch die möglichen Kontaktpersonen zu detektieren.
Wie wichtig ist es in diesem Zusammenhang, denn alle Verdachtsfälle wirklich umfassend zu untersuchen und die Testergebnisse dann auch zentral zu sammeln und auszuwerten?
Das ist die Aufgabe des Robert-Koch-Institutes. Das ist ganz wichtig, dass wir einen Überblick behalten über das Ausbruchsgeschehen in Deutschland. Zurzeit haben wir aber immer noch die Lage, dass wir Fälle haben, die immer noch zurückverfolgbar sind auf mögliche Infektionsquellen. Also beispielsweise ein Besuch in Norditalien oder Kontakt nach China und so weiter. Erst wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn wir Ausbrüche haben, wo wir das nicht mehr nachverfolgen können, dann sieht die Situation schon ganz anders aus. Und das ist das, was auch unser Bundesgesundheitsminister Herr Spahn meinte, dass wir möglicherweise am Anfang einer Epidemie stehen.
Sollte es tatsächlich zu dieser Epidemie, zu einer großen Epidemie kommen, wären dann alle Versuche, auch etwa mit einer groß angelegten Quarantäne, sinnlos oder gescheitert, um die Epidemie noch irgendwo einzudämmen?
Das kommt darauf an, also wo und wie viele Ausbrüche wir verzeichnen. Das Virus hat die Eigenschaft, dass es infizieren kann und dann die Betroffenen aber nicht sofort krank werden oder auch milde Verläufe haben. Und das wiederum macht die Nachverfolgung so schwierig. Es kann also sein, dass Menschen, die sich völlig gesund fühlen, aber trotzdem Virusträger sind, das Virus weitergeben und plötzlich dann irgendwo anders Ausbrüche aufkommen und die man dann eben nur noch ganz schwer in den Griff bekommen kann. Das haben wir jetzt so ähnlich in Norditalien erlebt, wo wir die genaue Herkünfte von diesen beiden Ausbruchsgeschehen gar nicht so ganz genau sagen können.
Wie gut sehen Sie Deutschland vorbereitet auf eine solche Epidemie?
Na, wir haben ja schon 2009 so ein bisschen geübt, als wir die sogenannte Schweinegrippe hatten. Da wurden auch entsprechende Pandemiepläne aktiviert und Gott sei Dank war diese Grippepandemie ja sehr, sehr blande. Das heißt, wir hatten nur ganz wenig Fälle und auch Todesfälle. Das sieht jetzt etwas anders aus, aber es ist auch einigermaßen überschaubar. Die Pandemiepläne der einzelnen Bundesländer werden jetzt aktiviert und man versucht auch bereits schon Krisenstäbe zusammenzustellen. Das heißt, wir bereiten uns entsprechend vor auf alle Möglichkeiten und da ist Deutschland eigentlich ganz gut aufgestellt. Es gibt ein Ranking der WHO, da nimmt Deutschland in diesem, wie man gut vorbereitet ist, einen der oberen Plätze ein.
Die Europäische Union hat ja die Staaten aufgerufen, zusammenzuarbeiten. Was bedeutet das denn konkret? An welchen Stellen wäre eine Zusammenarbeit dringend notwendig, um Schlimmeres zu verhindern?
Das Ausrufen des globalen Gesundheitsnotfalles bedeutet ja, dass auch die wenig oder gar nicht betroffenen Länder ihre Kapazitäten zur Verfügung stellen, also was die Eindämmung des Viruses angeht und vor allen Dingen natürlich auch die diagnostischen Kapazitäten. Das passiert bereits. Das heißt, also es werden entsprechend Forschungsaktivitäten gebündelt. Man versucht sich abzustimmen. Das Treffen der Gesundheitsminister der Europäischen Union in Rom war so eine Abstimmungsmaßnahme. Das heißt, dass diese Dinge auch so konzertiert ablaufen, dass nicht ein Land plötzlich alle Grenzen dicht macht innerhalb von Europa. Das ist nämlich eher sinnlos, sondern dass man versucht, gemeinsam das zu koordinieren. Und dazu gehört zum Beispiel auch eine verstärkte Testung von möglichen Verdachtsfällen. Das heißt, dass mehr und intensiver getestet wird, damit wir einen Überblick bewahren. Die Fälle in China gehen zurück. Das bezieht sich auf die Todesfälle wohl, aber eben auch auf die gemeldeten Neuinfektionen. Das ist ja etwas, was wir mit sehr großer Vorsicht bewerten müssen, denn wir wissen gar nicht so ganz genau, wie die Fälle definiert sind und wann, wo welche Fälle auftauchen. Das heißt also, es gibt auch noch möglicherweise eine ziemlich große Dunkelziffer und das auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel im Iran oder in Ländern in Südostasien.
Unterm Strich hat das internationale Gesundheitssystem Schritt gehalten mit der Globalisierung, die eine Verbreitung von Krankheiten auch begünstigen könnte?
Naja, also mit der Globalisierung, das heißt mit dem schnellen Austausch von Personen über die ganze Welt, werden natürlich auch die Krankheitserreger mit ausgetauscht. Das ist etwas, was uns Sorge bereitet, vor allen Dingen in Ländern, deren Gesundheitssystem nicht so gut aufgestellt ist wie das in Deutschland, beispielsweise in Afrika südlich der Sahara. Also wenn da entsprechend das Virus eingeschleppt würde, dann hätte man da natürlich wesentlich größere Probleme, das in den Griff zu bekommen. Das würde dann auch zu einer größeren Belastung des Gesundheitswesens führen bei der Versorgung bei anderen Krankheiten.
Vom Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland hat gestern Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesprochen und auf die gesamte Europäische Union bezogen hat EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides alle Mitgliedsländer aufgerufen, ihre Pandemiepläne mit Blick auf das neue Virus zu überarbeiten. Noch befinde sich die EU in der Eindämmungsphase, noch gehe es um den Schutz vor einer ganz großen Ausbreitung. Aber am Beispiel Italiens haben wir ja gesehen, wie schnell das Coronavirus in einem Land zu einem ganz großen Problem werden kann. In den Köpfen der meisten Menschen dürfte das Virus auch in Deutschland längst allgegenwärtig sein und vielen von uns wird ja durchaus Angst und Bange, wenn sie daran denken. Dr. Georg Pieper ist Psychologe mit dem Schwerpunkt Trauma- und Stresstherapie. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die neuen Ängste und wie wir sie besiegen können« und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Pieper, bei jedem Niesen des Sitznachbarn im Bus, bei jedem Händeschütteln zucken viele von uns mittlerweile zusammen. Ist das mehr als ein Reflex? Sind das Vorboten einer großen Panik?
Ich denke, wir müssen die Situation wirklich sehr ernst nehmen. Und wenn wir uns mal die Definition genauer anschauen, dann sind wir ja eigentlich schon in einer Pandemie. Und das Wort wird im Moment noch nicht so gerne gebraucht. Muss ja von der WHO ausgerufen werden.
Pandemie als Ausbreitung über Länder und Kontinente hinweg.
Ganz genau. Und ich erinnere mich sehr gut, ich war schon im Jahr 2005 als deutscher Vertreter bei einer Terrorismustagung in London. Und da haben wir auch viel über Pandemien gesprochen. Und der Ernst der Lage, der ist mir da wirklich auch bewusst geworden, wenn es so weit kommt. Also wenn sich sehr viele Menschen anstecken und wenn zum Beispiel auch die Vertreter der Gesundheitsinstitutionen sich anstecken, also wenn Ärzte betroffen sind, wir haben in Deutschland einen Oberarzt, der schon erkrankt ist, dann kann das ganze System doch sehr schnell zusammenbrechen. Also die Lage ist tatsächlich ernst.
Inzwischen vergeht ja auch kaum ein Tag, an dem es nicht neue Hiobsbotschaften zum Coronavirus gibt, seien es sprunghaft angestiegene Zahlen bei den Neuinfektionen oder weitere Länder, in denen das Virus auftaucht. Welchen Einfluss hat denn diese Berichterstattung und die daraus folgende ständige Präsenz des Themas auf uns?
Die hat einen sehr großen Einfluss auf uns und das schürt natürlich Ängste. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diese Situation reingeraten, dass wir wie gebannt nur noch vor dem Fernseher sitzen und uns selber nur passiv verhalten. Ich habe gestern ein schlimmes Beispiel erlebt, wie vor allen Dingen von sogenannten Push-Nachrichten auf dem Handy solche Ängste geschürt werden. Da kam auf einmal eine Kollegin an und sagte, ich habe gerade die Meldung bekommen, in Köln sind alle Schulen geschlossen, alle Kindergärten geschlossen wegen des Coronavirus und das war eine Falschmeldung. Also wir müssen aufpassen, dass wir da nicht erstarren, in Passivität geraten, sondern uns sehr gut überlegen, was können wir denn selber tun.
Allerdings könnte diese große Aufmerksamkeit ja auch den positiven Effekt haben, dass man eben nicht mehr passiv ist, dass man aktiv ist, dass man für das Thema sensibilisiert wird und dadurch eher bereit und in der Lage ist, sich vorzubereiten und vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen.
Das ist richtig. Also vor allen Dingen, wenn wir uns auf seriöse Nachrichtenquellen beziehen. Und was können wir tun? Also wir müssen sehr auf die Hygiene achten, häufig die Hände waschen und eine Bereitschaft entwickeln, uns mit dieser neuen Situation zu arrangieren. Also dass wir das nicht runterspielen, sondern es angemessen ernst nehmen. Das heißt, dass wir uns zum Beispiel schon mal mit diesen Bildern auseinandersetzen. Wie sieht das aus, wenn sehr viele Menschen mit Mundschutzmasken herumlaufen? Wie sieht das aus, wenn Ärzte in totaler Schutzkleidung von oben bis unten Patienten behandeln? Was bedeutet das, wenn Ortschaften abgeriegelt werden? Also man sollte sich mit diesen Bildern schon mal auseinandersetzen, um dann nicht so total überrascht zu sein, wenn man vorher die ganze Zeit gesagt hat, naja, das ist doch eigentlich gar nicht schlimm.
Wenn man aber seine Fantasie auf solche Weise anregt, wie Sie das gerade beschrieben haben, dann kann das ja die eigene Unsicherheit womöglich noch verstärken.
Nach meiner Erfahrung ist das besser, als so ein Thema ganz zu vermeiden. Also wenn wir versuchen, nicht daran zu denken und uns nicht mit solchen unangenehmen Szenarien auch schon mal mental zu beschäftigen, dann kann der Moment, wo man dann eben ganz plötzlich mit der Realität brutal konfrontiert wird, der kann dann viel, viel schmerzhafter sein.
Kann es unter Umständen vielleicht auch hilfreich sein, den eigenen Ängsten anderen Menschen gegenüber Raum zu geben und der eigenen Verunsicherung auch mal freien Lauf zu lassen? Kann das befreiend wirken unter bestimmten Umständen?
Freien Lauf zu lassen ist etwas schwierig, aber es ist schon sinnvoll, sich gemeinsam darüber zu unterhalten, dann auch darauf achtet, dass man mäßigend aufeinander einwirkt. Aber die eigenen Befürchtungen und Ängste zu teilen, das hilft auf jeden Fall, auch sich etwas zu beruhigen.
Der Untertitel Ihres Buches heißt ja, wie wir neue Ängste besiegen können. Haben Sie da ein paar Tipps, wie man das anstellt?
Also es gibt also diese zwei Pole. Viele Menschen, die das also vollkommen so vom Tisch wischen und sagen, ach, das ist doch gar nichts und Grippe haben wir immer gehabt. Und auf der anderen Seite natürlich die, die zur Panik neigen. Und nach meiner Erfahrung sind die, die das also so vollkommen für sich negieren, diejenigen, die am meisten gefährdet sind, nachher mit der Situation nicht klarzukommen, wenn es wirklich ernster wird. Also man sollte die Situation angemessen ernst nehmen, aber immer auch gegen eine Panik bei sich selber argumentieren. Also wir können uns schon sehr gut verlassen auf unser Gesundheitssystem, aber die totale Sicherheit gibt es nicht.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.